Das würde ich sagen, gibt es eine Menge Chancen. Europa ist mit einer 1/2 Milliarde Leuten, 450 Millionen, der wahrscheinlich größte die größte Freihandelszone und einer der wichtigsten Wirtschaftspartner der Welt. Da sind wir viel besser als beispielsweise im militärischen oder nachrichtendienstlichen Bereich. Lass uns damit arbeiten. Lass das weiterentwickeln. Lass Europa zu einem eigenständigen Akteur in dieser Welt werden, der für bestimmte Werte steht, der fair spielt, aber auch tough, der auch Hardball kann und nicht immer nur Softball. Und daraus kann auch wirklich eine Menge erwachsen.
Schmetterlinge im Kopf. Der Kulturpodcast. Mit Steffen und Jo. Und Gästen.
Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben, zu Schmetterlinge im Kopf. Wir haben heute den stellvertretenden Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit bei uns, aber nicht nur das. Er hat viele Jahre, jahrzehntelang aus den USA berichtet, war in der ersten Amtszeit von Donald Trump auch Korrespondent, wurde auch ausgezeichnet mit dem JournalistInnenpreis und hat ein, wie ich finde, sehr bemerkenswertes Buch über das Verhältnis zwischen Deutschland, der EU auch und den USA geschrieben. Ein Buch wahrscheinlich zur rechten Zeit, das aufklärt über Fakten und solchen Annahmen, die wohl eher nie so ganz richtig waren. Aber das werden wir von ihm jetzt persönlich erfahren. Herzlich willkommen, Holger Stark.
Ich freue mich sehr, da sein zu dürfen.
Ja, so. Schön, dass Sie da sind.
Komplett ausgestattet. So.
Ach, du liebe Zeit.
Alles extra noch am Kiosk.
Ich lese die Online-Ausgabe, deshalb, die kann ich jetzt nicht so hochhalten. Ja, Herr Stark, wie schon gesagt, eigentlich ein Buch, der jetzt ja auch schon ein paar Jährchen diese Politik mitverfolgt, den Irakkrieg und auch davor, Merkel, Schröder und so weiter. Wir Deutschen haben uns, glaube ich, immer so ein bisschen in der Hoffnung oder in der Annahme sicher gefühlt, dass Deutschland und Amerika, so heißt es ja auch, unter Freunden, wird nicht ausspioniert, zusammenleben. Sie zeichnen ein etwas differenzierteres Bild, will ich mal sagen. Und ich glaube, Freunde hätten Sie unter Umständen nie so direkt gesagt, oder?
Na, die Amerikaner gehen nie davon aus, dass es Freundschaften in dem Sinne gibt. Das klingt immer erstmal sehr nett. Die Töne, wenn Pressemitteilungen oder Pressekonferenzen gegeben werden, die sind immer so great und among friends und so. Aber so ist das Verhältnis zwischen Staaten nicht. Und so ist das Verhältnis schon gar nicht mit der einen Supermacht auf diesem Planeten. Und das sind die Amerikaner nun mal. Die Amerikaner haben ganz klare, ganz kühle, ganz machtpolitische Interessen. Und in diese Interessen reihen sich bestimmte Länder ein. Und Deutschland war eben dieses eine Land mitten in Europa, was nach dem Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen das gemacht hat, was die Amerikaner wollten, wo sehr viel Infrastruktur, sehr viel Truppen und Ähnliches. Und das prägt die deutsch-amerikanischen Verhältnisse bis in die Gegenwart. Das ist aber keine Freundschaft.
Jetzt glauben wir, jetzt glauben ja viele, Donald Trump ist eigentlich der Böse in dieser ganzen Geschichte. Also überhaupt erst Donald Trump hat dazu geführt, dass diese Freundschaft, so nennen es ja viele, oder dieses transatlantische, so ein bisschen gleichberechtigte Bündnis quasi in die Binsen geht. Dabei habe ich das Gefühl, dass Donald Trump, und das entnehme ich auch hier im Buch, eigentlich das macht, was auch bei den demokratischen Präsidenten schon seit vielen, vielen Jahren im Grunde Konsens ist. Sie haben es halt immer so ein bisschen freundlich gesagt, Donald Trump macht es eben radikal. Stimmt diese Annahme?
Also Donald Trump ist fraglos ein Jahrhundertpolitiker, wie es ihn nur alle paar Jahrzehnte mal gibt. Jemand, der mit großem Instinkt Dinge wittern kann, das ist, glaube ich, seine größte Stärke überhaupt. Und der in diesem Fall eben aber auch ins Amt getragen worden ist durch große Veränderungen in Amerika, die ich mindestens in den letzten 25 Jahren sehen würde. Die beginnen mit den beiden großen Kriegen in Afghanistan, im Irak, der Zehntausende von Amerikanern das Leben kostet oder jedenfalls sie schwer verletzt zurückliegt, der den Staatshaushalt in den absoluten Abgrund stürzt. Amerika ist stärker verschuldet als Griechenland mit einer Schuldenquote von 125-130% des Bruttoinlandsprodukts. Also dieses Land ist wirklich finanziell weitgehend pleite und das hat was damit zu tun, dass diese Kriege so viel Geld gekostet haben. So zur Jahrtausendwende war der Staatshaushalt noch ausgeglichen oder hat sogar noch einen Überschuss produziert. Dann kam die Globalisierung und mit der Globalisierung sind irre viel Arbeitsplätze der amerikanischen Arbeiterklasse und der Mittelschicht abgewandert, sind nach China gegangen, nach Mexiko, nach Bangladesch, in den globalen Süden. 6 Millionen in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren. Und das hat dazu geführt, dass in Amerika sehr viele Amerikaner das Gefühl haben, der Rest der Welt lebt auf ihre Kosten. Da gehen die Arbeitsplätze weg, da müssen amerikanische GIs irgendwo im Nahen Osten oder am Hindukusch rumturnen, sterben dabei. Und das ist doch alles gar nicht im Sinne des gemeinen Amerikaners. Und dann kam die Finanzkrise 2008, 2009, wo vor allem die Eigenheimbesitzer, kleinere Familien am Ende bestraft worden sind, aber nicht die, die an der Wall Street saßen. Und das hat dieses Land reif gemacht für einen Outsider, jemand, der von außen kommt, der die Dinge gegen den Strich bürstet, der einmal richtig sagt, mit vulgärer, harter Sprache, wie scheiße das hier alles ist, der aber auch gleichzeitig verspricht, dieses Land wieder groß zu machen. Ja? Make America great again, America first. Das ist die Agenda, mit der Donald Trump genau instinktsicher das Gefühl getroffen hat, was viele Millionen von Amerikanern lange Zeit hatten.
Aber kann er es im Endeffekt nur machen, weil er weiß, dass er es kann, also dass er die Möglichkeit hat, dass er sich so aus dem Fenster lehnt, in Anführungsstrichen. Vor allem, Holger, ich wollte ganz kurz vorab noch mal fragen, wir duzen uns oder wir siezen uns? Nicht, dass ich jetzt hier so auf...
Meinetwegen können wir gerne du sagen.
Sehr sympathisch, nicht, dass ich jetzt... Nicht. Und dann heißt es, kommen wieder die Kommentare. Wie hat er denn? Warum hat er denn? Aber kann Donald Trump quasi nur Donald Trump Sachen machen, weil er weiß, ja, wer will denn was machen dagegen?
Donald Trump ist in seiner ganzen Biografie jemand, der nie gelernt hat, Grenzen zu akzeptieren. Nicht als Immobilienmakler, nicht als Liebhaber. Wir erinnern uns an im Wahlkampf 2016 dieses heimlich aufgezeichnete Gespräch, was er da hatte mit Billy Bush, wo er erzählt hat, wie er sich Frauen praktisch nimmt, weil er als Celebrity es einfach kann. Und dann muss er nicht mehr fragen. Und dann dieser schaurige Satz, grab them by the pussy, der da auf Band irgendwann fiel und so. Das ist so, das versinnbildlicht so, steht für alles in gewisser Weise. Er nimmt sich und greift sich einfach, was er denkt. Das geht von Personen bis hin zu Grönland. Wenn er es will, dann setzt er es mit seinem machtpolitischen Anspruch durch, den er als Milliardär eben immer auch mit sehr viel Kapital ausgestattet vertreten hat. Und so betreibt er auch seine Politik. Das führt mich aber zu dem Punkt, den ich auch in dem Buch versuche zu machen. Gegen Amerika oder mit Amerika gibt es nichts umsonst, sondern es wird nur dann respektiert, wenn man selber aus einer Position der Souveränität, der Stärke herauskommt, wenn man eine eigene Position aufbaut und verhandeln kann auch. Donald Trump verachtet Leute, die schwach sind. Er verachtet Leute, die ihm nichts entgegensetzen. Dann nimmt er sich erst recht das, was er denkt, sich nehmen zu können. So, und selbst wenn man mit den Amerikanern einen Deal machen möchte und ins Geschäft kommen möchte. Also selbst wenn es keinen harten Bruch geben sollte, sondern wenn es den Versuch gibt, was gemeinsam zu erreichen, funktioniert es nur aus einer eigenständigen Position der Stärke raus. Und das ist eine Erkenntnis, die Europa, die Deutschland lange Zeit einfach ignoriert hat und gedacht hat, das wird schon immer wieder irgendwie so, wie es früher mal war. Und was es jetzt gerade lernt, es wird eben nicht so wie früher. Es hilft nur eine Position der Stärke und die muss Europa aufbauen.
Wobei er ja gegen Deutschland scheinbar besondere Ressentiments hegt. Und es ist ja nicht so, das eine ist ja zu sagen, grab her by the pussy. Das ist natürlich schon widerwärtig genug, gar keine Frage. Das andere ist aber natürlich, also da hat er die Stärke des Präsidenten. Wir sehen ja auch, wie er im eigenen Land mit den Menschen umgeht, mit Eis und so weiter. Das andere ist ja aber, wenn es dann gegen Grönland, Panama und vielleicht, und das ist ja die große Angst, auch gegen andere geht, weil da hat er eine ganz andere Stärke, nämlich einfach seine Armee. Und er hat ja als Faustpfand immer seine Atomwaffen, von denen wir in Büchel noch einige haben. Steht denn zu befürchten, dass er, je mehr er merkt, dass er eigentlich mit dieser vulgären und mit dieser hautigen Art, um es mal freundlich zu formulieren, kommt, dass er auch international, dann aber eben im wahrsten Sinne des Wortes härteren Waffen irgendwann argumentiert, um Menschen zum Einlenken oder Staaten zum Einlenken zu bringen?
Also wir sehen zum einen eine Entwicklung in den letzten 10 Jahren von Trumps erster Amtszeit zu seiner zweiten Amtszeit, die ich so charakterisieren würde, dass die Bereitschaft zu noch größerer Skrupellosigkeit stetig zunimmt. Die erste Amtszeit, die war sehr geprägt von innenpolitischen Fragen. Da Er hatte ja am Anfang selber nicht gedacht, dass er die Wahl gewinnen würde. Dann war er überrascht, hatte viel damit zu tun, seine Truppe auszutauschen und zu gucken. Da ging es ihm darum, die amerikanischen Wähler erstmal wieder zu bedienen. Die zweite Amtszeit ist viel ideologischer auf vielerlei Ebenen. Wir sehen es bei seinen ganzen Angriffen auf LGBTQ, Queer Rights, Diversity, Inclusion und ähnliches. Also menschenrechtliche Fragen, Fragen von Gleichberechtigung und ähnlichem. Wir sehen es aber auch bei der Frage, wie aggressiv er seine Agenda exportiert, wie aggressiv er in die internationalen Beziehungen eingreift. Er verachtet jede Form von Multilateralismus, also das Zusammenspiel von Staaten, die miteinander im Dialog Dinge aushandeln. Er verachtet die internationale Rechtsordnung und ähnliches. Und das führt von Anfang an, seit er in diesem Weißen Haus das Ruder in der Hand hat, dass er zum Beispiel gesagt hat, Kanada, ach komm, 51. Bundesstaat der USA, dass er gesagt hat, der Panama-Kanal, den brauchen wir, weil das ist in unserem Interesse, dass er Grönland angesprochen hat und so weiter. Also diese Art von, ich würde sagen, fast so eine Urkraft, ich nehme mir mit roher Gewalt das, was ich haben möchte, oder ich entführe mal eben den venezuelanischen Präsidenten, so diktatorisch Maduro auch gewesen sein mag, aus dessen Präsidentenpalast und so, einfach weil ich es kann, weil ich es will, weil ich es mache. So. Und das ist für die internationale Staatengemeinschaft ein extremes Problem, weil es diese Koppelung der amerikanischen Militärmacht, dieser Superüberlegenheit, die es gegenüber jedem Militär auf der Welt gibt, weil er die koppelt mit politischen Fragen. Und er koppelt beispielsweise auch die Zollpolitik damit. Also bei Trump werden die Dinge transaktional. Ich will höhere Zölle durchsetzen. Ihr müsst mir sowieso gehorchen, weil ich habe die Atombomben in Deutschland. Und wenn ihr das eine nicht macht, dann kriegt ihr das andere im Zweifelsfall auch nicht. Dann ziehe ich halt die Atombomben ab oder ähnliche Dinge. Und das führt jedenfalls der Bundesregierung nochmal so sehr klar vor Augen, wie abhängig sie ist, weil es eben diese Verknüpfung von den Dingen miteinander gibt. Weil es bis hin zur Frage, wie wird die NATO morgen noch aussehen? Kommen die Amerikaner den Balten zur Hilfe? Na, hat er ja schon vor 2-3 Jahren mal gesagt, so im Zweifelsfall dem Baltikum komme ich nicht unbedingt zur Hilfe, wenn die Russen das haben wollen. Dann können sie take it, können sie haben. So. Und das ist für jeden so unberechenbar, dass man immer davon ausgehen muss, dass das eine mit dem anderen verknüpft wird und die Abhängigkeit an der einen Stelle zu einer Falle und zu einem Problem an der anderen Stelle auch wird.
Aber hätte man am Anfang, also als so dieses Thema aufkam, Donald Trump und Politik, hätte man irgendwas anders machen können? Also für mich war immer so ein bisschen das Gefühl, ja, man sieht ihn, jeder sieht ihn so ein bisschen als Clown und jetzt irgendwie, ach, das war doch wie die Simpsons-Folge. Hätte man national, international in Amiland, hätte man irgendwas machen können oder war das quasi unaufhaltbar?
Also Trump zu verändern ist jedenfalls für europäische Politiker ein Ding der Unmöglichkeit. Die Demokraten hätten in den USA eine andere Politik machen können in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren. Dann wären die Dinge anders gekommen. Aber das ist eine sehr große und eine sehr hypothetische Frage. Was aber die Bundesregierung, die damalige unter Angela Merkel insbesondere, hätte anders machen können, das liegt schon auf der Hand. Die Bundesregierung hat damals früh verstanden, was sich abzeichnet. Ich habe mit Christoph Heusgen gesprochen für mein Buch Merkels damaligen außenpolitischen Berater. Und der erzählt die Geschichte, wie sie früh, Anfang 2017, als Donald Trump gerade im Weißen Haus eingezogen ist, nach Washington zum Antrittsbesuch fliegen. Und dann trifft sich Merkel mit Trump und Christoph Heusgen macht einen Abstecher und trifft im Weißen Haus Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn, der aber damals sein Berater ist. Und dann schwärmt Heusgen und sagt, wie wichtig die transatlantischen Beziehungen für ihn in seiner Biografie gewesen seien. Er erinnert an den Mauerfall, als er 6 Jahre alt war. Er sagt John F. Kennedy, ich bin ein Berliner, diese berühmten Worte. Ronald Reagan, der dann später sagt, Mr. Gorbachev, tear down this wall, gegen die Mauer und so. Und sagt, das ist die Tradition der deutschen Außenpolitik, Amerika und Deutschland, große Freunde. Und dann guckt ihn Jared Kushner ziemlich kühl an und sagt, wissen Sie, wir sind Geschäftsleute aus der Welt der Wirtschaft. Und in der Welt der Wirtschaft ist es so, an einem Tag ist man ein Freund und macht einen Deal miteinander. Und am nächsten Tag ist man ein Feind und steht sich gegenüber. Und so werden wir auch unsere Außenpolitik betreiben. Und Heusgen geht aus diesem Meeting raus und ist echt geschockt, perplex, ja. Und dann reden sie darüber mit der Kanzlerin auch. Und die Kanzlerin erlebt dann Donald Trump ein bisschen später bei einem G7-Gipfel irgendwo in Italien. Und da wird ihr genau klar, was damit gemeint ist. Und dann sagt sie ja, im Mai 2017 in Trudering, in dieser berühmten Bierzeltrede, als sie in einem Wahlkampf-Event ist und im Bierzelt redet, sagt sie ja diese Sätze: Wir werden ein Stück weit Verantwortung für uns selber übernehmen müssen, weil die Partner nicht mehr, die Welt ist nicht mehr die von gestern. So. Da ist im Prinzip alles klar. Also die deutsche Politik sieht nach 4 Monaten Donald Trump, der im Januar 2017 ins Amt kommt, sieht die Kanzlerin im Mai 2017 ganz genau, was passiert. Das Tragische ist bloß, es passiert danach nichts. Also sie hat nicht die Kraft, sie hat nicht den Mut, zu sagen, ja, okay, wenn das, was ich sage, dass wir für ein Stück weit für uns selber verantwortlich sind, wenn das stimmt, was heißt es denn dann? So, und es geht einfach immer so weiter. Und das hat, glaube ich, was damit zu tun von der Größe der Aufgabe, was das bedeutet, wenn Deutschland ohne Amerika klarkommen muss, diese 70, 80 Jahre Nachkriegsgeschichte, so wenn das alles auf einmal nicht mehr gilt, das ist für diese Generation von Politikern, die aus den Boomer-Generationen kommen, die nichts anderes kennen, ist das ein unvorstellbar großer Kurswechsel und deswegen ist am Ende einfach nichts passiert.
Wenn ich so reinhöre in das normale Volk, zu dem wir ja alle gehören am Ende, aber zu denen, die jetzt eben nicht wie Sie natürlich diese Einblicke haben, diese Erkenntnisse haben, dann höre ich immer wieder, naja, jetzt müssen wir noch mal 3 Jahre warten, dann wütet er hoffentlich nicht so viel und dann werden die Amerikaner ja merken, zumindest wird doch ein anderer Präsident kommen, vielleicht ja so ein demokratischer. Ach, und dann können wir auch wieder aufatmen. Also ich glaube, viele haben das Gefühl, dass es alleine an Donald Trump liegt, was die USA da veranstalten und glauben in der Tat, ich höre das tatsächlich immer wieder so, dass wenn diese 3 Jahre wegducken, wir uns wegducken und einigermaßen gut rüberbringen, dass der nächste Präsident, egal wer es ist, dann auch wieder das Ganze ein bisschen normalisiert. Aber ich glaube, diese Hoffnung nehmen sie ja nun auch mit dem Buch und diese Hoffnung sollten wir auch nicht haben, oder?
Ich halte das für eine Illusion und für eine Fehleinschätzung zu glauben, dass es besser wird. Diese Illusion, diese Fehleinschätzung hatte die gesamte Welt schon mal zwischen 2016 und 2020, als man dachte, man sitzt es einfach aus und dann geht es vorüber wie so ein Regenschauer. Aber aus den vorhin beschriebenen Dingen, dieses tiefe Abgegessensein nach den großen Kriegen, sich irgendwo in der Welt um den Rest der Welt kümmern zu wollen, the world's policeman, wie Amerika immer genannt worden ist, so da haben die Amerikaner keine Lust mehr drauf. Die haben keine Lust mehr, sich um die Europäer zu kümmern, die Europäer zu beschützen oder irgendwo amerikanische leben zu lassen. Und wir sehen aber gleichzeitig auch, dass das diese Notwendigkeit, härter ökonomisch mit dem Rest der Welt umzugehen, was sich in Donald Trumps Zollpolitik widerspiegelt, eben für die Vormachtstellung Amerikas unumgänglich ist. Dieses Land, wenn es gegen China oder gegen andere bestehen möchte, braucht Geld. Und das heißt, auch Europa ist an der Stelle ein wirtschaftlicher Rivale. Und das ist was Donald Trump natürlich in seiner ganzen exzesshaften Art, in seiner gemeinen Art und Weise treibt. Wahrscheinlich wird es keinen wirklichen Politiker geben, der das in dieser personifizierten, ich würde sagen fast diabolischen Art und Weise so wiederholen kann. Da ist er wirklich einzigartig. Aber selbst ein Barack Obama, ja, der Europa mochte und der uns mit sehr viel Freundlichkeit und Sympathie gegenüberstand, der hat schon damals gesagt so, Amerika muss nach China gucken, muss nach Asien gucken. Pivot to Asia war das Stichwort, was in Washington diskutiert worden ist. Einfach weil in der Neuordnung der Welt die Europäer nicht mehr den zentralen Stellenwert, die Priorität für die Amerikaner haben, sondern die große Auseinandersetzung mit dem aufstrebenden China, so wie damals das Römische Reich mit dem aufstrebenden Persischen Reich einen Umgang finden musste, so muss die Supermacht Amerika mit der aufstrebenden Supermacht China umgehen. Und da fließen alle Ressourcen rein, da muss das Geld hin, da muss die Armee potenziell auch bereit sein. Und da sind die Europäer im freundlichen Fall einfach nicht mehr so wichtig und im unfreundlichen Fall ein Rivale und lästig und jedenfalls keiner, auf den man sich noch groß konzentriert. Und das wird für jeden nach Donald Trump gleichermaßen gelten.
Wie groß? Also ich hab Momente, ich sitze abends auf der Couch, gucke meine heißgeliebte Tagesschau, lese meine heißgeliebte Zeit und komme in einen Moment rein, wo ich sage, lass die Stimme nicht so laut werden, aber ich habe manchmal, wenn ich so einen ganz, ganz schwachen Moment habe, ein sehr mulmiges Gefühl. Ich lese jetzt gerade wieder den Artikel über Ukraine und die Kälte und es gibt keinen Strom und all das und das ist wirklich nur ein paar Meter entfernt von uns. Wie groß oder kann ich mir es irgendwie ausreden, Angst vor einem dritten Weltkrieg zu haben?
Es gibt ja diesen schönen Satz, wenn die Dunkelheit am stärksten ist, dann ist der Tagesanbruch nahe. Ich würde es tatsächlich positiver sehen. Ich in mir sträubt sich alles, mir vorzustellen, dass die Russen beispielsweise den Krieg verlängern auf andere Länder, ins Baltikum, nach Polen oder noch weiter nach Europa hinein. Und in gewisser Weise glaube ich ja, dass eben eine irre Chance darin liegt, dass diese Amerikaner uns nicht mehr die Illusion geben, dass das alles und immer so bleiben kann. Ich finde ja auch ein eigenständiges, ein erwachsenes Deutschland und Europa eine wirkliche Chance und auch eine Perspektive. Europa kann für Menschenrechte, für einen Umgang nach internationalen Rechtsnormen und so weiter stehen. Es kann aber auch ein bisschen mehr Hardball spielen. Es kann sich finden. Wir gucken alle mit einer gewissen Enttäuschung, manchmal auch Verachtung nach Brüssel, was die da immer so treiben und warum da nichts entsteht. Ja, Mercosur, dieses Abkommen, 26 Jahre oder so verhandelt und nicht von der Stelle gekommen. Plötzlich ist es möglich. So, plötzlich sind Dinge in Brüssel möglich, an die vorher niemand geglaubt hat. Der Kanzler fliegt nach Indien und dann gibt es eine neue Allianz und ein Freihandelsabkommen mit den Indern auf einmal. Unsere Verhältnisse zu Kanada waren noch nie so gut wie derzeit, weil die Kanadier durch diesen gleichen Prozess und diese gleiche Lernkurve gehen, dass sie feststellen, ey, wir dachten immer, die Vereinigten Staaten sind unser quasi wie ein Bruder für uns, für die Kanadier. Wir sind alle gemeinsam Amerikaner in Nordamerika. Und dann kommt Trump und sagt, hey, wir wollen euch als 51. Bundesstaat annektieren. Schließt euch uns einfach an. Und dann sagen die Kanadier auf einmal, wir kaufen keine amerikanischen Produkte mehr. Aber mit den Europäern würden wir gerne Abkommen schließen. Warum nicht die Kanadier als ein assoziiertes Mitglied der Europäischen Union zum Beispiel an die EU binden? Und das Faszinierende, was gerade passiert, ist, dass durch diesen super brachialen, so gewalttätigen Kurs der amerikanischen Politik die ganze Welt durcheinander geraten ist. Die Inder suchen auf einmal nach neuen Alliierten, weil sie von den amerikanischen Strafzöllen betroffen sind. Über die Kanadier haben wir schon gesprochen. Die Japaner, die wie die Deutschen auch die Verlierermacht nach dem Zweiten Weltkrieg waren und die auch wahnsinnig viele amerikanische Soldaten im Land haben, die mit den Chinesen ihren eigenen Konflikt haben und bislang auch immer von den Amerikanern geschützt wurden. Die gucken auf einmal, was ist denn, wenn die Amerikaner nicht mehr verlässlich sind und orientieren sich zu den Europäern. Ganz ähnlich auch die Südkoreaner, die den Nordkorea-Konflikt haben. Also da ist irre viel in Bewegung gekommen. Die Indonesier, ja, 1 Milliarde Menschen, die in Indonesien leben, die auch Angst vor China haben und gucken und auch nicht mehr wissen, was von den Amerikanern zu erwarten ist. Also da ist so viel in Bewegung gekommen. Das würde ich sagen, gibt es eine Menge Chancen. Europa ist mit 500 Millionen Leuten, 450 Millionen, der wahrscheinlich größte Freihandelszone und einer der wichtigsten Wirtschaftspartner der Welt. Da sind wir viel besser als beispielsweise im militärischen oder nachrichtendienstlichen Bereich. Lass uns damit arbeiten. Lass das weiterentwickeln. Lass Europa zu einem eigenständigen Akteur in dieser Welt werden, der für bestimmte Werte steht, der fair spielt, aber auch tough, der auch Hardball kann und nicht immer nur Softball. Und daraus kann auch wirklich eine Menge erwachsen. Also ich betrachte das auch als Chance.
Stimmt, Europa ist ja im Grunde der drittgrößte Handelsplatz der Welt. Also hat ja nun auch wirklich einen Pfund in der Hand sozusagen. Schafft es aber ja nicht ganz, auch klar zu machen, wenn man die digitalen Services mitnimmt, gibt es einen Handelsüberschuss ganz anderer Art. Das negiert Donald Trump ja. Schafft es Europa, so will ich es mal sagen, Sie haben schon gesagt, also wenn ich an Europa denke, natürlich ist das jetzt überspitzt und auch ein bisschen polemisch, dann denke ich an den Piepston, wenn ich 10 km/h über der Höchstgeschwindigkeit bin. Mercosur wurde jetzt ja wieder so ein bisschen attackiert, muss jetzt nochmal zur Prüfung, also da ist ja auch wieder so ein kleiner Pferdefuß drin. Was muss Europa denn tun, um, wenn Trump, sagen wir mal, in ihren Szenarien so das Schlechteste wählt, nämlich sagt, ich höre ganz auf, was muss Europa denn tun, um im Grunde sich schnellstmöglich einen machtvollen Namen in der Welt zu schaffen und auch gegen die USA vielleicht, also nicht gegen die USA, aber was entgegenbieten zu können, was Trump wirklich beeindruckt? Und schafft Europa das überhaupt in dieser Konstellation, in der es ja im Moment auch, was die Einstimmigkeit und so weiter angeht, betrifft?
Also die Antwort auf diese Frage ist offen. Ich glaube aber, dass die Dinge angeordnet sind und da liegen und nur zusammengesetzt werden müssen. So sehr mir Waffen zuwider sind, beginnt es damit, dass Europa eine Entscheidung darüber treffen muss, wie es sich selber verteidigen möchte im Falle eines Falles. Und da finde ich ein Bild immer ganz hilfreich, wenn wir uns vorstellen, dass die Amerikaner einfach nicht mehr da sind. Also nehmen wir mal, die Amerikaner verschwinden aus Europa. Wie würden wir uns bewaffnen wollen, um einem möglichen russischen Angriff oder auch einem anderen Angriff begegnen zu können? Und Die Antworten darauf sind relativ klar. Das fängt mit Luftabwehr an. Es geht wahrscheinlich über Mittelstreckenraketen und ähnliche Dinge. Da weiß man dann wahrscheinlich relativ schnell, wie man dieses Europa so schützen kann, dass es sich gegen Aggressoren oder Angreifer von außen verteidigen kann. Dann gibt es aber einen Bereich, wo wir schon viel weiter sind, Europa, und das ist der gesamte Bereich der Wirtschaft. Warum akzeptiert Europa immer noch, dass der Dollar die globale Leitwährung ist? Europa macht sich selber klein. Es hat eine ganze Zeit lang bis in die Gegenwart zum Beispiel Energiegeschäfte, die gar nichts mit Amerika zu tun hatten. Also wenn Europa zum Beispiel Gas aus Katar oder so importiert, die Geschäfte in Dollar abgewickelt und damit die amerikanische Leitwährung gestärkt. Der Euro ist die einzig ernstzunehmende Konkurrenzwährung zum Dollar. Solche Geschäfte müssen aus meiner Sicht in Euro abgewickelt werden, um den Euro zu stärken, da auch den Amerikanern was entgegenzuhalten. Und das endet nicht bei der Entscheidung, wie die großen Big Tech Companies wie Meta, wie X oder andere, wie Microsoft, wie die in Europa reguliert werden. Das ist eine der großen Kraftproben mit der amerikanischen Regierung. Donald Trump, der sagt, Big Tech darf nicht reguliert werden. Und die Europäer, die aber mit dem Digital Markets Act und dem Digital Services Act zwei Instrumente da liegen haben, die erstens dafür sorgen sollen, dass die Übermacht von Big Tech aus Amerika nicht zu groß wird, sondern dass auch europäische Technologiefirmen eine Chance haben und die auch ein bisschen inhaltlich eingreifen soll, wenn es zu exzessiv zu Hate Speech wird oder zu Aufruf zu Anschlägen oder ähnlichem. So, und dann wird Europa dann auch mal hart sagen müssen, so, wenn ihr in Europa Geschäfte machen wollt, dann macht ihr das zu unseren Regeln und nicht zu euren. Und es kann sein, dass es dann zu einem Kräftemessen mit Donald Trump kommt, aber das kommt ja ohnehin, wie wir immer wieder sehen. Das kommt ja bei den Zöllen, auch in vielen anderen Stellen auch. Man muss ihn ja nicht wirklich provozieren, aber da, wo er verlangt, dass Europa nach amerikanischen Regeln spielt, da müssen die Europäer auch einmal sagen, stopp, das hier ist Europa und die Regeln setzen hier dann immer noch die Europäer.
Ich muss vor allem sagen, es gibt nur, Entschuldigung, es gibt für mich nur wirklich einen einzigen Kandidaten, der, wenn das Hörbuch rauskommt, das Hörbuch einsprechen darf, und das ist Holger Stark. Holger ist eine cool. Das ist ja wie so ein französischer Filmster. So tief komme ich nur. Also wirklich.
Vielen Dank.
Bitte, hallo Ulstein Verlag. Bitte Holger Stark anfragen dieses Jahr. Also ich höre schon unsere Hörerin schwach, wenn ich das für eine tiefe Stimme. Holger, darf ich noch fragen? Bei all dem großartige Wochenzeitung, fantastisches Buch. Wie muss ich mir den Feierabend von Holger Stark vorstellen? Also bist du dann noch bis in die Nacht schon und sagst, ich gucke mir jetzt nochmal alles an CNN oder sagst du, ach, jetzt mal Füße hoch, Dschungelcamp, mal gucken, was der Gil Ofarim macht. Also wie muss ich mir das denn vorstellen? Hast du eine Möglichkeit, oder bist du quasi 24/7 mit diesem Thema einfach, weil es auch Spaß macht und dich interessiert, dabei?
Also diese Wochen sind schon sehr intensiv und es fällt mir zugegeben schwer, da ein bisschen Digital Detox zu betreiben und das auch mal abzukappen. Also wenn ich morgens aufstehe, so 6, 6, 7 in dem Dreh, dann gucke ich schon schnell, was in der Nacht passiert ist in Amerika über die diversesten Newsletter und was so reinkommt. Und ich nutze dieser Tage schon auch wirklich viele Gelegenheiten, auch amerikanische Freunde zu sprechen. Und das muss man ja auch mal sagen, ne? In Amerika gibt es schon auch noch diesen zweiten Teil Amerikas, der selber unter dem Präsidenten leidet und der auch nach einer Perspektive sucht. Und da rede ich mit vielen. Ich habe auch Magerfreunde, mit denen ich immer mal wieder einen Call mache. Aber es gibt schon auch einen Großteil von Amerikanern, die wirklich geschockt sind. So, also was ich nur sagen will, ist, im Moment fällt es mir schwer, so richtig abzuschalten. Wir gehen ja jetzt auf die Münchner Sicherheitskonferenz zu, die Mitte Februar in München stattfinden wird, die im Übrigen auch der Startschuss für dieses Buch gewesen ist, weil diese Rede von J.D. Vance, wo er so verächtlich über die Europäer vor einem Jahr gesprochen hat, die mich motiviert hat, dieses Buch zu schreiben und einmal zu versuchen, zu analysieren und zu fassen, was passiert eigentlich in diesem Land, ja, dieses Land, was für uns so jahrelang, jahrzehntelang so ein Leuchtturm gewesen ist, auf die eine oder andere Art, im Guten wie im Schlechten auch, aber kulturelle Werte gesetzt hat, an denen sich die ganze Welt orientiert hat. So, und warum ist dieses Land so anders geworden? So, und das ganze letzte Jahr habe ich mich damit echt intensiv beschäftigt. Da war auch relativ wenig Freizeit, das muss ich einräumen.
Also da habe ich auch tatsächlich noch zwei Fragen. Die eine, das, was du eben gesagt hast, J.D. Vance hat ja im Grunde klar formuliert, was er unter Free Speech versteht. Also auf jeden Fall nicht, dass LGBTQ-Leute freie Rede haben, sondern da geht es eher um weiße christliche Menschen. Und wir haben Alice Weidel, die mit Musk telefoniert haben. Wir haben, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ein AfD-Abgeordneter, der bei den Republikanern eine Rede halten durfte.
Markus Frohnmeier.
Markus Frohnmeier, genau. Wie groß ist denn das Bedürfnis und für uns auch die Gefahr, dass die amerikanische Regierung die deutsche Politik so weit durcheinander rütteln und eben die ihnen genehmen Kräfte hier so unterstützen, dass im Grunde man, also dass sie im Grunde ein, naja, also Regime Change ist es ja natürlich nicht, aber dass sie die Politik wirklich derart beeinflussen? Oder findet das schon statt?
Ich halte das für eine große Gefahr und auch für eine sehr realistische, die tatsächlich in Teilen schon stattfindet. Anders als während der ersten Trump-Administration hat sich diese Trump-Regierung vor allem in der zweiten und in der dritten Reihe wirklich vorgenommen, dieses Modell der weißen, christlichen, konservativen, die sich sozusagen ihr Land zurückholen, take our country back, so als Slogan, der immer von den MAGA-Leuten repetiert wird, den nicht nur in Amerika durchzusetzen mit aller Kraft, sondern ihn eben auch zu exportieren. Ich würde es eine Art von Revolutionsexport nennen. Und dieser Revolutionsexport richtet sich insbesondere auf Europa. Wir wissen, dass im vergangenen Jahr bei den polnischen Wahlen Kristi Noem beispielsweise aufgetreten ist als Ministerin der Trump-Regierung und dort gesprochen hat auf einer Konferenz, auf der sich normalerweise so eine Art Klassentreffen der radikalen Rechten, das in Washington stattfindet, das aber dieses Mal eben auch als Ableger in Polen stattfand. Und die offen dazu aufgerufen hat, den konservativen Kandidaten zu wählen, der dann am Ende auch mit einem knappen Vorsprung gewählt worden ist. Die Konferenz gibt es in Budapest mittlerweile und anderswo. Also anders als Trump 1, der sich eigentlich im Wesentlichen um die Innenpolitik gekümmert hat, wo es noch so war, dass die AfD beispielsweise nicht bei Botschaftsempfängen eingeladen wurde, wenn es denn nicht eine allgemeine Delegation oder so war, also wo es keine Bilateral Meetings gab. Und als Rick Grenell, der damalige Botschafter, mal kritisiert wurde, weil er sich ein bisschen öffentlicher geäußert hat, hat er sich sofort entschuldigt und zurückgezogen und gesagt, nein, wir mischen uns nicht in die Innenpolitik in Deutschland ein. Und das hat sich fundamental geändert. Jetzt ist die AfD satisfaktionsfähig im Weißen Haus in Washington empfangen zu werden. Das ist das Europa, was Donald Trumps Leute sich vorstellen, ähnlich wie Viktor Orbáns Ungarn, die Peace in Polen, Giorgia Meloni in Italien und anderswo. Und da ist eben die AfD die Partei, die diese Agenda der Trump-Leute am ehesten auch in Deutschland trägt.
Und du hast vorhin gesagt, du hältst Trump für einen Instinktgesteuerten. Das hört sich ja fast charmant oder gut an. Viele sagen ja, er ist ein Mensch mindestens normaler Intelligenz, eher narzisstischer Natur und handelt komplett erratisch. Kann man sich da in der Mitte irgendwo treffen oder schließt das eine das andere nicht aus? Also handelt er wirklich nach Strategie oder ist er wirklich ein erratisch handelnder Mensch, der nach Tagesstimmung sozusagen handelt? Oder ist da schon ein Konzept hinter?
Ich halte ihn für einen unbedingten Narzissten. Ich halte ihn für unbedingt instinktgesteuert, aber mit einem Gefühl für die Schwäche seines Gegenübers und mit einem Gefühl dafür, was ankommt und was nicht gut ankommt. Das eine schließt das andere nicht aus. Was ich ihm begrenzt unterstellen würde, ist das Erratische. Ja, das wirkt manchmal so und in Teilen ist es das sicherlich auch, aber dahinter ist schon eine große Linie. Und die große Linie ist, Amerika zurückzuführen in zu diesem Status der Supermacht unangefochten der 50er Jahre, der 60er Jahre, für die Ronald Reagan damals auch stand, wo die Welt im Prinzip das gemacht hat, was Amerika vorgelebt hat oder Amerika wollte. Diese Sehnsucht nach einer heilen Welt, in der die Amerikaner das Allermeiste bestimmen, die treibt ihn an. Und dafür weiß er, dass er wirtschaftlich wieder potenter und stärker werden muss. Konfrontation mit China haben wir schon angesprochen. Das wird Geld kosten. Er steckt irre viel Geld in das amerikanische Militär. Er schneidet den Sozialstaat und andere Dinge zurück. Aber das amerikanische Militär wird ausgebaut und ausgebaut und ausgebaut. Und deswegen sind die Zölle so erratisch, um das Wort nochmal wieder zu zitieren. Sie erstmal wirken. Die sind ein ganz wichtiges Element zur Finanzierung des amerikanischen Haushalts. Du kannst entweder dein eigenes Volk mit höheren Steuern belegen, um den Staatshaushalt zu sanieren. Oder du kannst dir das Geld anderswo holen. Und die Zölle sind der Versuch, den Rest der Welt dafür zahlen zu lassen, dass die amerikanische Vormachtstellung auf Jahre und Jahrzehnte zementiert wird. Und das ist nicht erratisch. Erratisch ist die Art, wie er über andere Nationen redet. Erratisch ist die Art, wann er so einen Vorstoß macht. Da ist er der instinktgesteuerte Politiker. Wann kommt der Vorstoß nach Grönland? Wann gibt er grünes Licht für ein Bombardement des Iran? Und wann tritt er da eher ein Stück zurück? So, das, glaube ich, entsteht bei ihm im Wesentlichen aus dem Bauch heraus. Aber die große Linie, nämlich dieses Amerika zu restaurieren, America first, zurück in ein goldenes Zeitalter, das halte ich für eine große Strategie.
Also wir sollten ihn auf jeden Fall unbedingt ernst nehmen und aufhören, ihn als irgendeinen blöden Clown zu bezeichnen, der einfach seine 3 Jahre absitzen muss und dann wird wieder alles gut. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz. Wir müssen in die pushen.
Oder er ändert das Gesetz auch noch und wir kriegen nochmal 4 Jahre Donald Trump. Man weiß es nicht. Also das kommt vielleicht direkt nach Grönland.
Halte ich hier nicht für komplett ausgeschlossen. Ich würde aber auch sagen, dass J.D. Vance, sein heutiger Vizepräsident, der sicherlich im Moment die besten Chancen hat, ihm nachzufolgen, mindestens für Europa kein Deut besser wäre.
Absolut. Ich darf, lieber Holger, noch ein Set-Foto machen, dass man uns glaubt. Meine Damen und Herren, und ich sage in aller Ausführlichkeit, freuen Sie sich aufs Hörbuch. Holger, vielen, vielen Dank. Großartig. Bitte ja, das Buch nochmal in aller Deutlichkeit. Genau. Tolles, tolle Lektüre, tolle Wochenzeitung. Lieber Joachim,
das war mir eine Freude. Mehr kann man nicht sagen.
Ach, aber ihr wärmt mein Herz.
Vielen aber es kommt von Herzen und wirklich, ich hab's komplett gelesen. Ja. Es ist auch ein Page-Turner, hätte ich beinahe gesagt, weil es sind einfach Informationen drin, die man haben sollte, wenn man über dieses Thema einigermaßen klug nachdenken will. Vielen Dank und liebe Grüße und bis zum nächsten Buch. Vielen Dank.
Es war mir eine große Freude mit euch. Danke euch.
Dankeschön.
Schmetterlinge im Kopf. Der Kulturpodcast mit Steffen und Jo und Gästen. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo@letschert.net. Und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.